Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahns.
Lange hat man es vermutet und heute gab es angeblich den Beweis. Der russische Oppositionelle Alexei Nawalny wurde mit einem chemischen Nervenkampfstoff vergiftet.
Wir wissen jetzt, dass es einen Angriff mit einem chemischen Nervenkampfstoff gegeben hat.
Außenminister Heiko Maas ist sich da ganz sicher und hat gleich den russischen Botschafter einbestellt. Eine toxikologische Untersuchung in einem Speziallabor der Bundeswehr hat das Ergebnis geliefert. Aber die Suche nach der Wahrheit, die geht natürlich weiter. Woher kommt der Stoff? Wer hat ihn Nawalny verabreicht und was heißt das eigentlich für seine Gesundheit, wenn er so einen Nervenkampfstoff in sich hat? Das besprechen wir heute mit Marc-Michael Blum, Experte für Chemiewaffen und dem ehemaligen Laborchef der OPCW. Außerdem schauen wir uns an, wann er denn endlich kommt, der Stoff, der uns alle immun macht gegen das Coronavirus. Wann gibt es den Impfstoff und wer bekommt den zuerst? Und wir haben heute in diesem Podcast einen Ex-Radprofi mit dabei, Marcel Kittel. Wir sprechen darüber, wie gefährlich die aktuelle Tour de France ist. Bei der ersten Etappe hat es ja schon wieder einige Stürze gegeben. Und ob es den großen Radsportzirkus denn jetzt gerade braucht, in einer Zeit, in der die Neuinfektionen in Frankreich gerade steigen.
Die Jungs, die freuen sich natürlich auf die Tour und die sind happy, dass die Tour stattfindet, auch wenn es da vielleicht so einen faden Beigeschmack gibt mit der Corona-Pandemie. Aber letzten Endes treffen die Entscheidungen ja einerseits die Veranstalter, aber vor allem auch die Entscheidungsmacher im Hintergrund.
Das und mehr an diesem Mittwoch im Update-Podcast für euch. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Was ist wirklich passiert in Sibirien am Flughafen, an dem der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny einen Tee getrunken hat und danach mit Schmerzen aus dem Flugzeug geholt werden musste? Er ist zur Behandlung in der Berliner Charité und liegt weiterhin im Koma. Seit heute scheint aber klar zu sein, Nawalny wurde mit einem Gift der Novichok-Gruppe vergiftet. Das hat eine Untersuchung in einem Speziallabor der Bundeswehr ergeben. Marc-Michael Blum ist Experte für Chemiewaffen, kennt sich mit der Novichok-Gruppe aus. 2018 hat er für die Organisation für das Verbot chemischer Waffen den Anschlag auf den russischen Ex-Agenten Skripal und dessen Tochter untersucht. Die beiden konnten damals ja den Giftangriff überleben. Guten Abend, Herr Blum.
Da war schon ein gutes Stück Überraschungskomponente dabei, ja, auf jeden Fall. Man wusste zwar, dass es sehr ernst um Herrn Nawalny steht, da er ja sich im Koma befindet, was darauf hindeutet, dass die Vergiftung wirklich schwerwiegend war. Aber dass es dann militärischer Nervenkampfstoff ist, das ist dann doch eine ganz neue Komponente.
Wie kann so ein Gift nachgewiesen werden?
Sie haben ja, das hat die Charité in ihren Pressemitteilungen ja gesagt, bei Herrn Nawalny eine gehemmte oder inhibierte Cholinesterase festgestellt. Also da kann man wirklich einen Test machen für Cholinesterase-Aktivität und dann findet man raus, die funktioniert, wie sie soll oder sie tut es nicht. Das sagt einem aber noch nichts über das Gift. Wenn die allerdings gehemmt ist, dann ist das Gift tatsächlich auch noch an diesen Cholinesterase-Molekülen dran. Und dann gibt es analytische Verfahren, basierend auf Massenspektrometrie, dass sie eine Cholinesterase aus dem Blut, die sich relativ leicht gewinnen lässt, verwenden. Die hacken sie quasi in kleine Stücke und dann suchen sie nach einem ganz spezifischen Fragment. Und an diesem Fragment hängt dann ihr Giftstoff dran. Und dann können sie über die entsprechende Signatur, die sie bekommen, ableiten, was denn da dran hängt. Und das ist eben der Vorteil, weil das bleibt im Blut auch noch sehr lange erhalten. Wenn Sie so kleine Moleküle haben, die über den Urin ausgeschieden werden, da ist nach 2-3 Tagen oft gar nichts mehr zu finden. Aber diese Blutstoffe, die bleiben wochenlang.
Aber man muss schon explizit nach diesem Gift eben suchen, ne?
Man muss explizit suchen, weil die Konzentrationen sind auch sehr niedrig. Und da müssen Sie wirklich ganz gezielt die mögliche Liste der Kandidaten von oben nach unten durchgehen. Und natürlich fängt man mal mit den so gewöhnlichen Verdächtigen an. Dann guckt man nach Sarin und VX und vielleicht auch noch nach dem ein oder anderen Pestizid. Und eben wahrscheinlich auch, weil wir 2018 den Fall hatten, guckt man eben dann auch in diese doch sehr spezielle Substanzklasse.
Dieses Gift, weiß man denn jetzt, wie das in Kontakt zum Menschen kam? Also löst sich sowas im Tee auf?
Es gibt interessanterweise aus dem Januar diesen Jahres tatsächlich eine Publikation. Es gibt sehr wenig über diese Stoffe in der offenen Literatur. Eine Publikation aus Amerika, in denen untersucht wurde, wie sich diese Substanzen in Wasser verhalten. Und die sind in Wasser tatsächlich sehr stabil. Und deshalb wäre es durchaus möglich, dass es im Tee ihm verabreicht wurde. Es ist aber eben genauso gut möglich, dass das tatsächlich als Kontaktgift ausgebracht wurde. Das heißt, dass er es auf einer Oberfläche irgendwo angefasst hat und es dann durch die Haut gedrungen ist.
Ja, weil bei diesen drei Personen oder sagen wir mal bei diesem Fall Skripal war es ja so, dass der Ex-Agent und seine Tochter ja überlebt haben, aber die Person, die das Döschen angefasst hat, die ist gestorben. Also das würde ja dafür sprechen, ja, wenn sich's in Tee löst, das vielleicht auch irgendwie gefährlich ist anzufassen?
Es ist auf jeden Fall gefährlich, es anzufassen, weil es eben hautgängig ist und wie man im Fall Skripal gesehen hat, eben auch so eine gewisse Latenz, da ist ein verzögerter Wirkeintritt. Wenn Sie Sarin inhalieren, das geht merklich über die Atemwege, dann ist der Eintritt der Vergiftung eigentlich quasi sofort. Mhm. Und hier haben wir ja zwischen dem Tee, wenn es denn der Tee war, und tatsächlich seinem Zusammenbruch im Flugzeug mindestens eine Stunde Zeit gehabt. Mhm. Was für viele Gifte relativ lange ist, insbesondere wenn er einen nüchternen Magen hat und wirklich nur einen Tee getrunken hat an dem Tag. Ich denke, das ist im Prinzip etwas, was die Polizei ermitteln muss. Man kann jetzt spekulieren, Tee ist eine Möglichkeit, Hautkontakt ist auch eine Möglichkeit.
Herr Blum, lassen Sie uns noch kurz drüber sprechen. Was richtet dieses Gift an? Nawalnys Zustand soll laut Charité stabil sein. Jetzt haben Sie gerade den Fall aus London nochmal gebracht, wo es beim direkten Hautkontakt eben dazu geführt hat, dass eine Person direkt gestorben ist. Hat man da Folgeschäden?
Das kommt sehr auf den Einzelfall an. Also Sie haben die gehemmte Cholinesterase, das heißt, Ihr Körper also ist zum Beispiel nicht wirklich in der Lage, selbstständig die Atmung zu unterhalten. Deshalb, Sie müssen beatmet werden. Man packt Sie dann auch wirklich in ein künstliches Koma, weil das ist nicht angenehm. Auch die Beatmung ist nicht angenehm. Und wirklich, Sie hätten massive Probleme, überhaupt irgendeine Gliedmaße koordiniert zu benutzen. Mhm. Jetzt gibt es auch tatsächlich Therapiemöglichkeiten, dass man diese gehemmte Cholinesterase reaktiviert. Das funktioniert aber nicht bei allen Stoffen. Und wenn es nicht funktioniert mit der Reaktivierung, dann muss man wirklich warten, bis der Körper diese Cholinesterase neu bildet. Und das ist so in einem Zeitraum von 6 bis 8 Wochen der Fall. Mhm. Das heißt, die Genesung würde sich dann auch relativ lange hinausziehen. Problematisch wird es tatsächlich, wenn es dann ins Gehirn vordringt, dann kann es Hirnkrämpfe auslösen. Und da können dann tatsächlich schwere Schäden entstehen. Dem kann man aber auch im Krankenhaus entgegenwirken. Da werden Diazepine gegeben, also Valium zum Beispiel. Da hängt es aber eben davon ab, ob eventuell eine Schädigung schon aufgetreten ist, bevor er eben ins Krankenhaus kam. Mhm. Kann man nicht wirklich vorhersagen, so aus der Ferne. Aber wie gesagt, Julia Skripal hat ein Interview gegeben, einige Monate nach ihrer Vergiftung. Es ist absolut möglich, dass er auch wieder vollständig gesund wird.
Also wird aber noch einiges zu beweisen sein. Ja. In diesem Fall Marc-Michael Blum hat uns das erklärt, Experte für Chemiewaffen und bis 2019 Laborchef der OPCW. Ganz lieben Dank für das Gespräch.
Schönen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, wir haben Anfang September, da beginnt an vielen Unis in Europa und auf der ganzen Welt das Wintersemester und das natürlich auch für die, die ein Auslandssemester machen wollten oder machen wollen. Laut einer Befragung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes hat sich für Studierende, die im Ausland studieren wollten, aber ganz schön viel verändert aufgrund von Corona. Was sich da geändert hat und ob und wie man sein Auslandssemester doch noch antreten kann, das hat sich Ilka Knieger aus unserem Update-Team genauer angeschaut. Ilka, das Coronavirus schränkt uns ja schon seit dem Frühling stark ein. Und die ersten Auswirkungen, haben die sich schon auf dem Sommersemester bemerkbar gemacht?
Ja, auf jeden Fall. Also der Deutsche Akademische Austauschdienst, DAAD, der hat zwischen Ende April und Mitte Mai eine Umfrage gemacht an deutschen Universitäten. Und bei dieser Umfrage, da haben knapp 2/3 der 173 teilnehmenden Unis angegeben, dass Studierende ihr Sommersemester im Ausland abgesagt haben. Dann wurde weiter gefragt, wie viele Studierende das waren. Da kann man die Angaben der Unis so in 3 Kategorien etwa teilen. Ein knappes Drittel der Unis hat gesagt, keine oder kaum Studierende haben zum Sommersemester hin ihren Aufenthalt abgesagt. Das 2/3 der Uni sagt, so ungefähr die Hälfte der Studierenden oder ein bisschen weniger haben ihr Semester abgeblasen. Und dann das 3/3 der Unis sagt, es waren die Hälfte der Studierenden oder mehr. Und dann haben sie sich in dieser Befragung auch noch die Situation von ausländischen Studierenden angeschaut, die nach Deutschland wollten. Und da ist es so, knapp 2/3 der Hochschulen haben angegeben, dass internationale Studierende aufgrund der Corona-Pandemie im Sommersemester nicht wie geplant nach Deutschland kommen konnten.
Mhm, gut, aber seit April, Mai hat sich auch einiges getan. Die Corona-Regeln wurden ja nicht nur bei uns gelockert, sondern auch in anderen Ländern. Wie sieht es denn aktuell aus?
Ja, das kommt so ein bisschen auf das Land an, in dem man studieren will. Also innerhalb von Europa ist Reisen ja wieder möglich auf jeden Fall. Gerade Erasmus ist ja ein europäisches Programm und dort stehen einem diese Reisebeschränkungen Lockerungen ja gerade nicht im Weg. Diese Lockerung, die merkt man auch bei der Planung von Auslandssemestern. Das sagt Agnes Schulze von Laschewski vom Deutschen Akademischen Austauschdienst.
Es hat sich insofern etwas getan, als dass wir sehr überrascht sind, wie groß die Nachfrage von Studierenden ins Ausland zu gehen tatsächlich noch ist. Auf der anderen Seite merken wir jetzt natürlich auch, dass es Schwierigkeiten gibt in der Organisation der Mobilität.
Diese Schwierigkeiten, das können zum Beispiel sein, die Uni im Ausland hat noch gar nicht wieder geöffnet oder eben nur für Studierende aus dem eigenen Land, weil es gar nicht genügend Räume gibt, um alle Studierende mit Einhaltung der Abstandsregelungen reinzulassen. Oder Studierende aus Deutschland werden noch gar nicht ins Land gelassen. So ist es Nathalie Kubicki passiert. Sie studiert an der RWTH in Aachen und die hatte ein Semester in Kyoto in Japan geplant.
Kurz vor meinem Flug, ich glaube eine Woche vorher, der wäre am 25. März gewesen, wurde mein Visum ungültig erklärt von der japanischen Regierung. Das heißt, auch wenn ich gewollt hätte, weil von der Universität wäre es noch gegangen, das Auslandssemester, konnte ich aber nicht einreisen.
Das sagt Nathalie Kubicki. Was macht man denn, wenn es immer noch nicht geht? Kann man verschieben?
Ja, das handhaben die Unis ein bisschen unterschiedlich. Also manche halten einem den Platz explizit frei. An anderen Unis muss man sich dann neu bewerben, wenn man später gehen will. Bei Nathalie zum Beispiel ist es so, dass sie verschieben wollte, sie aber immer noch nicht nach Japan reisen kann. Heißt, sie plant ihren Aufenthalt jetzt für das Sommersemester 2021. Und da wird sie es auch eher spontan klären, ob das dann klappt oder nicht.
Was ist denn dann die Empfehlung jetzt fürs Wintersemester, wenn die Uni das erlauben sollte? Umziehen, dort studieren? Ich meine, es könnte auch eine lahme Nummer werden, wenn man dann nur die Vorlesung online abruft. Ja?
Also der DAAD hält sich da mit einer allgemeinen Empfehlung so ein bisschen zurück. Die sagen, es kommt einfach aufs Land und auf die Uni an. Ist das Land im Risikogebiet aufgenommen in der Liste des RKI, dann kann man zum Beispiel erstmal anfangen, online zu studieren von Deutschland aus und dann so ein bisschen die Lage beobachten. Vielleicht ändert sich was, vielleicht kann man später ins Ausland ziehen. Das wird dann auch Blended Mobility genannt. Und wenn es die Corona-Lage zulässt, dann empfiehlt der DAAD aber auch, in das Land zu ziehen, also indem man dann sein Auslandssemester macht. Nur dann bekommt man nämlich auch die volle Förderung, also sein Stipendium. In Deutschland nicht, weil man ja zum Beispiel keine Miete vor Ort hat. Dann werden dann zum Beispiel nur die Studiengebühren übernommen. Und ein zweiter Punkt sind die Erfahrungen, die man vor Ort machen kann.
Das haben wir auch schon in verschiedenen Gesprächen mit Unternehmen gehört, dass das natürlich gerade jetzt in der Zeit auch nochmal wertvoll ist, wenn man dann eben nicht sagt, das ist alles zu schwierig oder ich stelle mich der Herausforderung nicht, sondern dass man schon sehen kann, dass Unternehmen da auch weiterhin großen Wert drauf legen, dass man diese Auslandserfahrung macht.
Genau, ne? Punkte Jobchancen, da geht es zum Beispiel dann um Kompetenzen im Bereich digitales Arbeiten oder die Unternehmen können sich sicher sein, dass die Personen wissen, wie es sich auch in solchen Zeiten mit Vernetzen funktioniert und so weiter. Und in Deutschland bereiten einige Unis sich jetzt dann auch anders auf die Studierenden aus dem Ausland vor, also die in unser Land kommen. Es gibt zum Beispiel Online-Kennenlernen-Treffen und so weiter. Da kann man ja auch mal in Erfahrung bringen, ob das die Unis im Ausland auch machen.
Also wir halten fest, studieren im Ausland in Zeiten von Corona ist möglich, sieht gerade nur ein bisschen anders aus in der Pandemie. Zum ersten Mal kann man das Auslandsstudium schon zu Hause anfangen online und dann nachziehen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kleines Corona-Break bei uns hier im Update. Die große Frage, wann kommt er? Der Impfstoff, der weltweit Beruhigung in der Corona-Pandemie bringen kann. Mittlerweile werden ja mehrere Impfstoffe an Menschen erprobt. Es gibt immer wieder neue Nachrichten dazu. Aber wie wird das dann konkret ablaufen? Wer wird zuerst geimpft? Weltweit und auch bei uns in Deutschland. Sprechen wir darüber mit Christina Sartori, Medizinjournalistin. Bringt uns auf den aktuellen Stand. Fangen wir mal konkret in Deutschland an. Man kann ja jetzt nicht auf einmal 80 Millionen Menschen impfen.
Nee. Das stimmt, das geht nicht. Also es geht ja praktisch nicht, kann man sich vorstellen. Wo sollen die sich alle hinstellen zum Impfen? Und man wird ja auch nicht auf einen Schlag 80 Millionen Impfstoffdosen zur Verfügung haben. Die müssen ja produziert werden und auch verteilt werden. Mhm. Und dann kann es auch sein, dass eventuell nicht jeder Impfstoff für jeden geeignet ist. Also es wird ja mehrere Impfstoffe geben, sehr wahrscheinlich. Und da kann es sein, dass der eine Impfstoff eben besser geeignet ist für Kinder. Bei dem anderen sagt man, der wirkt nicht so gut bei Senioren, also eher für eine andere Gruppe. Das muss alles bedacht werden. Also das wird schrittweise passieren, nacheinander.
Wer legt das denn genau fest? Wer mit welchem Impfstoff geimpft wird und auch wer zuerst drankommt?
Das legen Experten fest, und zwar Mediziner, und das sind die Mitglieder der Ständigen Impfkommission. Abgekürzt wird das STIKO. Und das läuft auch so bei anderen Impfstoffen, also egal, ob das jetzt Tetanus, Diphtherie, Polio, Masern ist, was auch immer. Die STIKO, diese Experten, die werten aus, was es an Studien gibt und legen dann fest, für wen jeweils welche Impfung empfohlen wird. Also für welche Gruppe von Menschen ist der Nutzen durch die Impfung am größten. Und dabei beachten sie aber auch, welche Gruppe sollte man impfen, um auch gesellschaftlich den besten Effekt zu erzielen.
Was meinst du mit gesellschaftlichen Effekt?
Also zum Beispiel empfiehlt die STIKO die Grippeimpfung auch für berufstätige Erwachsene, die im Krankenhaus, in der Arztpraxis oder im Pflegeheim oder so arbeiten. Das heißt, das sind Menschen, die nicht unbedingt besonders gefährdet sind durch eine Grippe, aber Menschen, die viel Kontakt mit anderen haben und die deswegen auch viele Menschen anstecken könnten. Und Ähnliches wird die STIKO natürlich auch bei Corona bedenken müssen. Also wie setzen wir den Impfstoff ein, den wir haben? Wen impfen wir, damit möglichst viele Menschen geschützt werden? Und damit auch, das ist ein anderer Punkt, das Gesundheitssystem gut funktioniert. Also ich denke mal, Krankenhaus und Pflegepersonal, die werden zum Beispiel ganz oben auf der Liste stehen. Mhm. Und dann wird die STIKO eben auch gucken müssen, wie ist das mit den besonders gefährdeten Menschen, alte Menschen, chronisch Kranke und sowas? Müssen wir die besonders schnell impfen? Das sind verschiedene Punkte, die abgewogen werden müssen. Und man kann das aber erst entscheiden, wenn man weiß, was haben wir denn für einen Impfstoff zur Verfügung? Also für wen ist der eigentlich geeignet? Wie wirksam ist der bei welchen Menschen, welcher Altersgruppe und so weiter?
Wie viel Impfstoff zur Verfügung steht und welcher, das hängt ja aber auch davon ab, wie die ersten Impfstoffe weltweit dann verteilt werden. Wie läuft das genau ab?
Ja, unterschiedlich. Ne? Also der amerikanische Präsident, Herr Trump, der hat ja jetzt gerade noch mal gesagt, das hat er schon mal gesagt, dass er an so einer gerechten globalen Verteilung kein großes Interesse hat. Also America first, wie immer. Also er hat auch schon mehrfach bei mehreren Firmen sich schon mal ein Recht auf mehrere Millionen Dosen eingekauft. Andere Länder, die EU auch und auch die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die betonen, wichtig ist bei einer weltweiten Pandemie, die ist erst dann nicht mehr gefährlich, wenn überall Menschen geimpft wurden, auch in armen Ländern. Solange es die irgendwo noch gibt in einem Winkel der Welt, kann es wieder gefährlich werden. Jetzt mal ganz abgesehen von so einem gewissen Gerechtigkeitsdenken, dass auch Menschen in armen Ländern geimpft werden sollten. Ne? Mhm. Dafür wurde auch schon Geld gesammelt, weil diese armen Länder werden die Impfstoffpreise nicht bezahlen können, jedenfalls nicht aus eigener Tasche. Man muss aber sagen, eigentlich versucht jedes wohlhabende Land und auch Deutschland, sich schon mal ein paar Dosen zu sichern. Klar, jeder will so schnell wie möglich mit dem Impfen beginnen. Und man wird auch viele Dosen brauchen. Also wir werden in Deutschland vielleicht nicht 80 Millionen brauchen, sondern vielleicht 160 oder 240. Kann ja sein, dass der Impfstoff mehrfach geimpft werden muss. Das gibt es ja. Also da wird viel gebraucht.
In Russland hat man ja schon mit dem Impfen begonnen.
Ja, aber das ist echt gefährlich, weil der Impfstoff wurde noch nicht ausreichend geprüft, sagen Experten. Und dadurch kann einmal passieren, konkret für die Menschen, wenn die geimpft werden, dass das ein Impfstoff ist, der vielleicht viele starke, vielleicht sogar lebensgefährliche Nebenwirkungen hat. Das hat man gar nicht gemerkt, weil der nicht ausreichend geprüft wurde. Das ist dann einmal schlimm für die geimpften Menschen, die an diesen Folgen da leiden müssen. Aber auch für das Impfprogramm selber ist das natürlich schlimm, weil wenn dann so viele schwere Nebenwirkungen, vielleicht sogar Todesfälle auftreten, dann nimmt ja damit auch das Vertrauen in Impfungen generell ab, weltweit. Also das ist wirklich ein Schritt, der sehr stark kritisiert wird von vielen Medizinexperten.
Solange gilt erstmal noch warten auf den Impfstoff. Christina Sartori, Wissenschaftsjournalistin, mit einem Update, wie weit man denn weltweit da gerade ist.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, war das alles richtig so? Restaurants dicht, Schulen dicht, Spielplätze dicht, Kontaktbeschränkungen, Maskenpflicht? Oder war es unverhältnismäßig? Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat heute nochmal um Verständnis für die politische Lage und das Vorgehen in der Corona-Krise geworben.
Das war im März mit dem damaligen Wissen, der damaligen Dynamik und der damaligen Situation eben anders, als es heute im September ist. Und genauso müssen wir auch eben die Entscheidungen sehen, die jeweils getroffen wurden.
Na klar, lernt man jeden Tag dazu, aber schaut man sich auch die Fehler an? Der Verband Mehr Demokratie, der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, der Bund der Steuerzahler und Foodwatch fordern jetzt eine politische Entscheidung, nämlich die zu überprüfen von damals, konstruktiv, kritisch, gerne in einer Parlamentskommission. Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting ist heute mal der Frage nachgegangen, ob sich da vielleicht jetzt sowas wie eine Fehlerkultur bei uns etabliert.
Pandemiezeiten sind Zeiten, in denen auch nicht handeln, handeln ist. Das macht es mit Blick auf Fehler so schwierig, aber auch spannend.
Diese Tendenz, sofort zu sagen, wir interpretieren eine Situation noch, bevor wir sie komplett erfasst haben, die ist da, die ist aber auch fehleranfällig und das müssen wir uns einfach mal vor Augen halten.
Laura Klimetzki ist Psychologin, Coachin, Unternehmensberaterin und hat in der Praxis häufig damit zu tun, dass Menschen bewerten, bevor sie überhaupt analysieren und verstehen. Zu Beginn der Pandemie musste schnell gehandelt werden. Momente, in denen unser Denken häufig schematisch funktioniert, mit Schubladen. Aber jetzt?
Am Ende des Tages müssen wir uns aber überlegen, egal wer welche Entscheidung trifft, auch politisch, sei es richtig oder falsch, selbst also wenn sie richtig ist, dann applaudieren wir und gehen wieder, dann passt ja alles. Viel spannender ist doch zu gucken, wenn jemand eine für uns falsche Entscheidung trifft oder eine Entscheidung, die schwerwiegende Konsequenzen hat.
Im nächsten Jahr sind Bundestagswahlen. Politisch gesehen ist der Fehler des Gegners die beste Möglichkeit, sich selbst zu profilieren. Diese Fehler-Unkultur im Kopf ist gesellschaftlich gefährlich, weil sie verhindert, in Pandemiezeiten zu lernen.
Es gibt ja den Mechanismus des Scapegoating, also jemanden also einfach als Sündenbock darzustellen und zu sagen, so, du hast es verborgt, dich können wir jetzt blamen und wenn wir dich hier aus dem Dorf verjagen, dann ist alles wieder in Ordnung, weil damit haben wir ja das Chaos symbolisch verjagt.
Armin Laschet, Markus Söder. Mehrmals sah es in den vergangenen Wochen und Monaten so aus, als ob jeder mal vom Fehler des anderen profitieren würde. Gut wäre, die eigentliche Aufgabe im Fokus zu haben, nämlich in unsicheren Zeiten konstruktiv den besten politischen Kurs zu finden, um mittel- und langfristig gut aus der Krise zu kommen. Doch in Zeitung, Radio und Talkshow ging es um die kurzfristige Frage, wer hier die bessere Chance auf die Kanzlerschaft hat. Also, wer bloß nichts falsch macht, wer bloß nicht zum Sündenbock wird.
Es funktioniert ja vom emotionalen Standpunkt her. Vom rein sachlichen Standpunkt her bringt uns das keinen Zentimeter weiter, weil wir damit nur ganz kurz unsere negativen Emotionen einmal entladen und dann aber nicht lernen, damit wirklich umzugehen oder besser zu werden.
Wir sozialisieren die Menschen in Richtung Fehlerfreiheit, sagt der Organisationspsychologe Michael Friese. Den Nachteil haben diejenigen, die etwas wagen, die ehrlich sind. Wie wenig wir im Alltag an gute Fehlerkultur gewöhnt sind, merken wir, wenn dann mal einer einen Fehler offen einräumt. Vor einigen Jahren bekam ich meine erste Ausgabe der Vereinszeitschrift des DHV, des Deutschen Hängegleiterverbands. Und da drin der jährliche Unfallbericht. Jeder einzelne gemeldete Unfall, jede Schirmstörung, jede Baumlandung, jeder leicht und schwer Verletzte und auch die Todesopfer. Alles penibel gezählt, kategorisiert, untersucht und ausgewertet. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, war ich geschockt.
So kommen wir hier auch wieder zu dieser Fehlerkultur. Was würde es besser machen? Es würde es besser machen, wenn wir uns erstmal selber an die Nase fassen und überlegen, was kann denn jeder Einzelne besser tun?
Der Verband, die Hersteller, die Flieger. Alle haben ein gemeinsames Interesse daran, offen über Fehler zu sprechen, sie zu analysieren und aus ihnen zu lernen, auch um Tote zu verhindern. Der Vorteil dort, die Debatte läuft relativ sachlich und nüchtern, was man ja von der Debatte um die richtigen Corona-Maßnahmen nicht sagen kann. Nur wenn wir vorher Wut, Empörung und Motive sortieren, dann hat die Kommission eine Chance. Haben wir vielleicht eine Chance auf gelebte Fehlerkultur?
Man kann sich ja auch überlegen, okay, was ist es denn wirklich, was mich gerade so aufregt? Wo kommt das denn her? Also was steckt denn dahinter? Und wenn ich das kurz mal reflektiere und die Antwort zum Beispiel lautet, du bist schuld, ja, schuld an was? Woher kommt denn überhaupt das, dass ich verletzt bin und wütend bin? Und wenn wir darauf eine Antwort finden, dann sind wir einen Schritt weiter.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sommerzeit ist ja auch immer Radsportzeit in Frankreich. Dieses Jahr mussten sich aber alle ein bisschen gedulden, denn die Tour de France, das bekannteste Radrennen der Welt, ging 2 Monate später los. Letzten Samstag unter strengen Hygieneregeln aufgrund der Corona-Pandemie. Und viele fragen sich, ob diese Rundfahrt denn überhaupt jetzt sein muss. In einem Land, Frankreich, in dem die Zahl der Neuinfektionen seit Wochen steigt. Die andere Frage ist, was man eigentlich gelernt hat aus den dramatischen Stürzen, die es zuletzt bei der Polen-Rundfahrt zum Beispiel im Radsport gegeben hat. Fabio Jakobsen, ihr habt es vermutlich mitbekommen, der niederländische Radfahrer, der kurzzeitig im Koma lag. Sprechen wir also drüber mit einem, der selbst 6-mal bei der Tour de France dabei war, 14 Etappen gewonnen hat und des Öfteren im gelben Trikot zu sehen war. Bei mir jetzt am Telefon Ex-Radsportprofi Marcel Kittel. Grüß dich.
Hallo, servus.
Samstag ging die Tour ja los mit einem Sturzfestival, wenn man das so sagen darf. Viele Fahrer erstmal gestürzt. Hat man da deiner Meinung nach zu wenig aus der Vergangenheit gelernt?
Naja, ich glaube, die Auftaktetappe jetzt in Nizza, die sind sozusagen auf dem falschen Fuß erwischt worden, die Jungs, aber auch die Veranstalter. Ich glaube, da wurde grundsätzlich ein schöner Kurs auch geplant und organisiert. Letzten Endes hat das Wetter dann einen großen Strich durch die Rechnung gemacht, weil in Nizza lange kein Regen gefallen ist und das ist auch allgemein im Süden von Europa bekannt. Jeder Radfahrer und Profi-Rennfahrer kennt das. Mhm. Wenn es dort regnet, ist es ganz, ganz schnell ganz glatt und deswegen haben wir da auch so viele Stürze gesehen, in Kombination aber auch mit einem Kurs, der, wie gesagt, an sich schön ist, aber viele enge Kurven hat und auch Abfahrten. wo man schon viel Aufmerksamkeit mitnehmen muss und wo aber trotzdem auch schnell Stürze passieren können.
Aber trotzdem gab es ja diese Szene von Toni Martin, einer der erfolgreichen deutschen Fahrer, der mit dabei ist, der vor dem Feld herfährt und erstmal sagt, Leute, hier, macht mal ganz langsam, fahrt nicht zu schnell. Ich meine, da hätte ja auch die Rennleitung einschreiten können. Wie sehr haben die Veranstalter dieser Tour de France dieses Spektakuläre im Kopf?
Es geht natürlich auch darum, das Rennen zu verkaufen. Also ich glaube, der Veranstalter möchte nicht mutwillig Menschen verletzen. Also das ist definitiv so. Man muss sich natürlich auch bewusst sein, dass der Radsport grundsätzlich ein gefährlicher Sport ist. Wenn man die Stürze dort sieht, da ja, kann man oft vom Glück reden, dass man einfach nur Hautabschürfung hat. Also das gehört in einem gewissen Rahmen dazu. Es ist meiner Meinung nach da nicht nur der Veranstalter gefordert gewesen, sondern auch die UCI, die sozusagen die Partei des Schiedsrichters einnehmen müssen, weil sie die Regeln machen, um dort eben auch eventuell eine Entscheidung zu treffen.
Hat man denn da so viel Macht als Fahrer? Ich meine, wie war es denn bei dir in deiner Zeit? Also hättest du theoretisch auch sagen können, das ist jetzt wirklich zu gefährlich oder diese Zieleinfahrt, die ist zu schnell, da geht es den Berg runter, zu wenig Sicherheit?
Also ja, man kann natürlich als Rennfahrer immer sein Feedback geben. Wenn das jetzt im Rennen so läuft, wie es zur ersten Etappe gelaufen ist, dann ja, muss man einfach spontan reagieren und dann funktioniert das eben oft so, dass wenn das die Rennfahrer untereinander entscheiden, dass das einfach spontan abgesprochen wird. Was natürlich damit auch offensichtlich ist, ist diese Zersplitterung, die wir im Radsport haben, die auch viele Entscheidungen schwierig machen. Also da steht auf der einen Seite die Rennfahrer, auf der anderen Seite die Teams, die Rennveranstalter, die UCI, der Weltverband eben. Und die müssen irgendwie da alle zusammenkommen. Und das ist schon über viele Jahre und Jahrzehnte auch ein, ja, fast ein unendlicher Streit und Diskussion, dort einfach auf den einen gemeinsamen Nenner zu kommen, weil die Interessen so breit und unterschiedlich sind. Unter anderem auch, was zum Beispiel ein Sicherheitskonzept oder auch eine Sicherheitsausrichtung dort im Sport für die Zukunft angeht.
Die Tour de France bedeutet ja sehr, sehr viel für Frankreich. Das gehört ja schon so eigentlich zur französischen Seele mit dazu. Jetzt gibt es aber trotzdem die Kritik, muss dieses Radrennen gerade jetzt stattfinden? Findest du es trotzdem die richtige Entscheidung, die Tour laufen zu lassen?
Ich will mich da gar nicht zu weit aus dem Fenster rauslehnen. Also ich betrachte das immer noch aus Rennfahrersicht. Und die Jungs, die sind jetzt 3 Monate im Training gewesen, weil von April bis Anfang August die Saison ausgefallen ist. Keine Rennen haben stattgefunden und die freuen sich natürlich auf die Tour und die sind happy, dass die Tour stattfindet, auch wenn es da vielleicht so einen faden Beigeschmack gibt mit der Corona-Pandemie. Aber letzten Endes treffen die Entscheidungen ja einerseits die Veranstalter, aber vor allem auch die Entscheidungsmacher im Hintergrund. Und das ist einfach der Punkt, wo man dann sagen muss, okay, entweder die heben oder senken den Daumen und wir können fahren oder eben nicht. Und bis jetzt scheint es gut zu funktionieren. Und vielleicht ja, zahlt sich der Mut dort am Ende auch aus, wenn die Corona-Pandemie dort ja außen vor bleiben kann und nicht schlimmer wird dadurch.
Mit welchem Gefühl wärst du denn an den Start gegangen? Nehmen wir mal an, du wärst jetzt noch mit dabei als Profi. Hättest du dich dann gefreut auf die Tour?
Ich glaube, ich wäre da so ein bisschen zwiegespalten gewesen. Einfach unsicher natürlich einerseits, weil ich das Ansteckungsrisiko nicht abschätzen kann. Das geht mir auch jetzt so im privaten Bereich, wenn ich irgendwo einkaufen gehe. Ist das immer schwer natürlich zu sehen, okay, muss ich mir wirklich Sorgen machen oder geht das gerade noch für die Situation? Aber andererseits wäre für mich als Sportler natürlich auch einfach der Moment bei der Tour wieder da zu sein, ganz besonderer und die Chance eben jetzt auch zu haben, Etappen vielleicht zu gewinnen. Und ich glaube, für die Rennfahrer ist das schon am Anfang, wie gesagt, sicherlich auch ein mulmiges Gefühl gewesen und für mich wäre das genauso.
Was glaubst du, kommt die Tour nach Paris? Das ist ja jetzt mittlerweile nicht mehr so, wer fährt in Gelb bei der Tour oder wer gewinnt, sondern schaffen es alle bis nach Paris.
Ja, ich glaube schon im Moment, dass das ganz gut unter Kontrolle ist, aber jetzt muss die Tour natürlich auch erstmal noch ein paar Tage laufen. Also Paris ist noch ganz weit weg, das sage ich jetzt nicht nur als Ex-Sprinter, der weiß, wie viele Berge da noch kommen bis dahin, sondern eben natürlich auch, was die Zeit angeht. Da kann noch viel passieren, auch in Richtung Coronavirus, aber ja, das Konzept, die Ideen, die Planung, die muss sich jetzt bewähren und da muss man einfach hoffen, dass das gut funktioniert und dass alle nach Paris kommen, gesund und munter vor allem.
Hoffen wir mal, dass alles gut läuft. Marcel, ganz lieben Dank für das Gespräch.
Gerne, gerne.
Das war der Update-Podcast an diesem Mittwoch, 2. September. Danke fürs Zuhören und bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.